Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robertspaceship.com.
Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Spezial. Heute mit Harald Neidhardt von Future.io Institute in Hamburg. Hallo Harald, wie geht's dir? Bist du gesund? Alles fit bei dir?
Hallo Oliver, alles gut, Sonne scheint und immer nach vorne gucken.
Immer nach vorne gucken, genau. In Hamburg scheint die Sonne, das ist ja spannend.
Ja, in Hamburg scheint die Sonne und wir sind, wir nehmen das ja auf an einem Freitag, das heißt, hier ist es ready for the weekend und ich freue mich drauf.
Sehr schön. Harald, wir haben uns ein, zwei Mal kurz gesehen. Ich habe vor allen Dingen aber viel schon von und über dich gelesen. Unter anderem mal vor ein, zwei Jahren, glaube ich, habt ihr ein Buch auf den Markt gebracht mit dem Future.io Institute und das hieß Moonshots for Europe und das war eigentlich total klasse. Darin habt ihr euch mit der Zukunft von Europa beschäftigt. Wie relevant ist denn euer Buch aktuell noch?
Ja, ich habe mich gefreut, dass du das damals so schön behandelt, besprochen und gut gefunden hast. Ich glaube, witzigerweise ist die erste Szene, die ich beschreibe in dem Buch, sozusagen meinem Aufsatz, der ist ja geschrieben von fast 30 Co-Autoren der Faculty von Future.io. Und ich beschreibe eine Szene in einer Ausstellung in Barcelona, in der ich war, die heißt The End of the World, .. as we know it. Und die Ausstellung war damals sozusagen über die Anthropozän, also die Zeit, die Ära, die jetzt auch angebrochen ist, wo die Auswirkung des Menschen auf die Erde sichtbar ist. Und da war eine sehr bemerkenswerte Teil der Ausstellung, war ein Nachbau von einem Apartment in England. Und man war sozusagen in der Küche und alles war so auf 2030. Und da war quasi ein Fenster eingebaut und du guckst auf London und es war so total dystopisch. Also viel zu viel, also man sieht, dass es zu heiß war, Bäume verdörrt und keine Menschen auf der Straße. Und im Prinzip erinnert einen das an heute. Man guckt raus, man sieht keine Menschen, man sieht gar nicht die richtige Katastrophe. Wir wissen, da ist irgendwas im Busch. Und wir wissen natürlich auch täglich, was wir erleben oder was wir nicht mehr erleben gerade. Und ich glaube, also diese Art von Konfrontation mit dem, was sein kann und was wir jetzt erleben, gebührt eigentlich immer bei jedenfalls Optimisten und vielleicht Zukunftsforschern oder Menschen, die an Utopien glauben, zu sagen, nein, das kann nicht die einzige Lösung sein, dass wir sozusagen uns in schweren Gedankenwelten, sondern wir müssen eben auch gucken, okay, was ist möglich? Was ist möglich mit der gegebenen Realität, wie sie heute ist? Aber wir müssen uns größere Zukünfte träumen. Wir müssen uns zutrauen, ein Moonshot, wir müssen uns zutrauen, quasi große Ideen und wir müssen uns auch große Visionen und Träume erarbeiten und vorstellen können, weil aus dem Traum diese und Film, ja, also die Power of Imagination, wenn man das so auf Neudeutsch sagen könnte, aus dieser Art von Vorstellungskraft, die echt schwer ist, wenn man das aber hinkriegt, das gebiert Träume, das wird dann Leute inspirieren, entweder Jobs zu wechseln oder darauf zu arbeiten. Und also die lange Antwort ist, ich glaube, das Buch ist relevanter denn je, weil wir uns eben auch in Europa neu aufstellen müssen. Wir müssen uns überlegen, was haben wir hier eigentlich für wunderbare Forschung, Lebensstil und Gemeinschaft gehabt. Und jetzt müssen wir das in so einer Krise, wo wir sehr hart auf die Probe gestellt werden, auch wieder neu erfinden. Das muss sich neu zusammenrappeln und wir müssen uns besinnen auf tatsächlich viele der Werte und diese positiven Einstellungen, die wir haben, viele der, was wir wissen, durch wie wir es jetzt erleben, dass ich glaube, gerade in Deutschland möchte man in keinem anderen Land gerade sein, was eigentlich sich so mit so vielen Menschen durch so eine Krise bügelt, obwohl wir natürlich auch jeden Tag sehen, was wir noch verbessern können. Also ich glaube, das Thema Moonshots und Großdenken und positive Visionen und optimistisch sein ist das, was wir jetzt brauchen.
Wie kommt jemand wie du darauf, sich mit solchen Themen zu beschäftigen? Also was ist denn eigentlich, du hast eigentlich eine andere Heritage, oder? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen zu deinem Werdegang.
Ja, also ich war schon immer digital. Also ich habe von vornherein eigentlich meine ganze Karriere in digitalen Welten erlebt. Mein erster Traum war eigentlich, dass ich Filmproduzent werden wollte für digitale Kurzfilme, die damals so mit Pixar rauskamen. Sagen, wow, genau das will ich auch machen. Und dann waren meine Stationen eigentlich digitale Agenturen, schon ganz früh in den 90ern. Ich habe Marc Andreessen auf der Bühne gesehen, auf einer TED-Konferenz in Monterey, glaube ich 1993, wo er den Mosaic-Browser vorgestellt hat. Also ich war ganz früh da, wo es passiert ist und habe eigentlich mich von verschiedenen Innovationen im technischen Bereich weitergegangen, halt auf die nächste Welle. Und jetzt als sozusagen Gründer von dem Future.io-Institut bin ich einfach dabei, meine bis jetzigen Lebensweg und die Freunde und die Leute, die mich inspiriert haben, einfach zusammenzubringen und sagen, wir müssen uns alle mehr damit beschäftigen, wie nicht nur digitale, sondern eigentlich exponentielle Innovationen in Technik oder auch exponentielle Phänomene wie Krisen, Covid-19, wie wirkt sich das aus, wie können wir daran arbeiten und wie können wir aber auch das verbinden mit dem Wunsch für desirable futures, also wünschenswerte Zukünfte, weil mich interessiert nicht so vielleicht ein Startup, das sagt, wow, ich habe jetzt ein neues, super Idee und wir können 5 Minuten schneller Pizza ausliefern. Das ist nicht so, was mich interessiert, sondern ich glaube, wir müssen uns viel fundamentaler eben um die UN-Nachhaltigkeitsziele und alles, was wirklich auch eine positive Welt zeigt, uns darum kümmern.
Ist das Future.io-Institut ja nicht alles, was du so machst? Du hast noch ein paar andere Sachen nebenher laufen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, welche Themen dich da noch interessieren, wo du noch unterwegs bist.
Ja, also mein Hauptthema ist eigentlich Menschen. Also mich interessiert Innovation, mich interessieren Menschen, die sich mit neuen Ideen und Konzepten und Innovationen auseinandersetzen. Und ich habe das Glück, dass ich eben, was nicht, die letzten 4 Jahre beim Weltwirtschaftsforum in Davos dabei war, in dieser Woche, wo wirklich sich so die Welt trifft. Darüber bin ich jetzt ein Mitglied geworden von einer Workgroup, einer Arbeitsgruppe, die sich zum Thema digitale Plattformen und Ökosystemen auseinandersetzt. Und ich bin Berater bei der UN im Climate-Sekretariat in einer Gruppe, die nennt sich Resilience Frontiers. Und da geht es darum, was können wir uns überlegen, was über die nächsten 10 Jahre unkonventionelle Methoden sind, am Klimawandel mitzuarbeiten oder dem entgegenzuwirken. Und das ist so eine kleine, ganz kleine Taskforce, die sich aus internationalen Leuten zusammensetzt. Und wir bereiten eigentlich vor, wie können wir neu arbeiten, ganz neu, innovativ, auch in dem Thema Politik, Government und diese ganzen multilateralen Organisationen, die ja per se auch sehr wenig mit Innovation zurzeit zu tun haben. Wie können wir da vielleicht Sachen ausbrechen? Und und die letzten 10 Jahre habe ich mit MLove eine Community gegründet, die sich eben auch um Kommunikation, Innovation und Community kümmert. Und da geht's, unser Stichwort ist da eigentlich, das MLove steht für Passion for Meaning in Technology. Also was sind sinnstiftende Ansätze, wo Technik ein Teil unserer Gesellschaft sein kann?
Wie hast du jetzt sozusagen, wie war deine Chronologie jetzt? Hast du konkret was von den Auswirkungen jetzt auch beruflich jetzt miterlebt? Ja klar, miterlebt wirst du schon haben, aber hat es dich da hart getroffen oder?
Es war ganz ganz witzig oder witzig, was auch immer. Für mich ist eigentlich das in Erinnerung, dass wir, ich bin durch die Schweiz gefahren bis zum 15. März und hatte eine Woche, das war so wie so ein Fahrt auf dem Ritt durch die on the edge of the volcano, also auf der Kante des Vulkans, weil unter uns war Italien schon zu. Ich habe so einen Roadtrip gemacht und habe Locations angeguckt für ein mögliches Event, was sie da machen wollen, Executive Programm im Winter, und habe Firmen getroffen und Freunde, auch zum Beispiel bei der UN oder beim World Economic Forum. Und dann haben sie Italien schon zugemacht, dann haben sie das Tessin zugemacht. In Genf konnte ich mich nicht mehr treffen mit den Menschen in dem Headquarter von der UN da, sondern wir haben nur noch in Restaurants getroffen und bin dann gerade noch sozusagen Freitag nach Deutschland geflogen. Dann wurden ja die Grenzen zugemacht. Am Sonntag bin ich dann wieder zurück nach Hamburg und habe dann, ab Dienstag ging es dann, glaube ich, los mit, oder am Montag, Dienstag wurden dann alles zugemacht und Lockdown. Also das war sozusagen ein cooler, also einfacher zu ändern. Cool war das gar nicht mehr, aber es war, ich durfte noch einmal raus. Und und jetzt ehrlich gesagt, wir sind ja im, wir sind natürlich ein Lerninstitut, sagen wir mal so, und machen Forschung, aber eigentlich bereiten wir uns ja über Veranstaltungen, bereiten wir unsere Inhalte auf und bringen ein Netzwerk zusammen von europäischen Corporate Innovationsleadern und CDOs. Und also wenn du es so nimmst, bin ich genau im Event-Business und uns trifft das hart, weil eigentlich wir überhaupt gar nicht wissen, wann wir uns das nächste Mal treffen können und wie sind die Grenzen auf oder nicht. Oder selbst wenn alle Grenzen auf sind und alles ist in Ordnung, können wir dann zum Beispiel noch über die Grenze fahren und müssen dann erstmal 2 Wochen in Quarantäne, wenn oder wie ist das? Weil unsere Veranstaltungen sind zum Beispiel bei H-Farm in Venedig oder Aix-en-Provence und Kopenhagen und so. Also wir versuchen auch schöne Orte zu finden, die inspirieren. Und da sind wir natürlich gespannt, was passiert. Also wir sind, glaube ich, mittendrin im Ei des, im Auge des Tornados.
Fand ich ein schönes Bild. Ne? Also quasi auf der Welle bist du dann aus der Schweiz so zurückgesurft. Aber du bist ja auch, du bist ja auch so ein bisschen katastrophenerprobt, wenn ich das jetzt mal so flapsig sagen darf.
Ja.
Und wir haben im Vorgespräch auch drüber gesprochen. Was kannst du denn auch, sag ich mal, Leuten, die jetzt gerade auch wirtschaftlich vielleicht arg gebeutelt sind, vielleicht auch gerade zum Bereich Startups oder sowas, die jetzt gerade was aufgebaut haben, auf einmal kommt jetzt so ein Knaller dazwischen. Vielleicht erzählst du mal, ich habe jetzt ein bisschen Spannungsbogen aufgebaut, ne?
Ja.
Was du auch schon selber da erlebt hast und wie können Unternehmen damit mit umgehen? Das Thema Resilienz hatten wir mal angesprochen. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen.
Also ich finde, Resilienz ist eigentlich so das Stichwort. Also einmal, wie kann ich widerstandsfähig sein zu der Situation, die jetzt hier passiert? Und wie können wir daraus mit Optimismus und vielleicht sogar gestärkt rauskommen? Das ist eigentlich, was alle so schön sagen. Und wie schafft man das? Und ich glaube, wenn man ja ein bisschen ein paar Monde auf dem Rücken hat, dann weiß man schon, dass man einen Teil dieser Sachen schon gesehen hat. Aber das erste Mal, ich habe ein Startup gegründet in New York. Ich habe insgesamt 7 Jahre in New York gelebt. Und da habe ich erstmal das Office für Pixel Park da aufgebaut und dann war es 2000 und dann haben wir gesagt, Mensch, jetzt machen wir uns selbstständig mit einem Freund von mir und dann sind wir losgegangen und haben Geld geraced und auf einmal hatten wir damals, es war so ganz toll, Nasdaq, alles super, alles ging hoch, die Preise und die Kurse und dann hatten wir innerhalb von 6 Wochen gefühlt 2 Millionen geraced virtuell. Und dann hieß es, alles klar, wenn so viel Zuspruch da ist, dann gehen wir zum Anwalt und lassen das alles aufschreiben sozusagen. Hat uns $40,000 gekostet. Wir so, alles klar, mit 2 Millionen können wir auch den Anwalt bezahlen. Und dann hatten wir alle Papiere fertig. Dann wollten wir gerade losgehen und dann war quasi der Nasdaq-Crash. Und dann haben wir alle Leute angerufen und sagen, Mensch, du wolltest doch 500.000 damals und so. Tut, keiner mehr da. Aus 50.000 wurden 15, aus, keine Ahnung, 200.000 wurden, was macht ihr nochmal genau? Ach nee, ist doch nicht so, was mich interessiert. Also das war hart, das ging aber dann trotzdem weiter. Aber ein Jahr später kam dann 9/11 und wir waren ja noch in New York. Und für mich war das war eigentlich der viel stärkere Einfluss, weil ich war auf der 42nd Street und 5th Avenue in der Nähe von der Library und habe gesehen, wie der erste Tower geflogen, zusammengekracht ist. Das war schon sehr beeindruckend und man hing auch erstmal eigentlich eine Woche am Fernseher und wusste gar nicht, was Sache ist. Also ich kann die ganze Story den ganzen Tag ganz lange erzählen, aber letztendlich ging es dann ganz schnell, weil dann war dann unser VC aus Deutschland, der sich nachher dann doch noch nach dem Nasdaq-Crash engagiert hat, der sagt, ach ja, nee, USA ist jetzt sowieso vorbei, kommt mal nach Deutschland, dann können wir was für euch machen. Wir hatten ungefähr $250,000 an Ordern in den Büchern und die sind innerhalb von 10 Tagen nach 9/11 komplett alle weg gewesen. Nicht nur, dass Teile der Marketingleiter weg gewesen waren, sondern aber einfach, da kamen dann E-Mails und Faxe damals und ich weiß nicht was alles und sagen, sorry, alles weg. Also sprich, ich war eigentlich, wie einige von uns, wir waren eben wirklich on the edge. Wir waren die tollsten Innovations-, Internet-, Werbe-, Agentur, ich weiß nicht was, Leute. Und damals haben wir eben für die Parfümindustrie gearbeitet, Procter & Gamble, Chanel, Estee Lauder, wir hatten die Top-Kunden, alles war toll, aber dann innerhalb von 10 Tagen war alles weg. Und im Prinzip das Erste, was gestrichen wurde, war Werbung, dann Innovation und dieses Internet-Ding, ja, das war sowieso nicht ernst gemeint. Sprich, eigentlich hatte ich gedacht, wunderbar, ich bin in der Mitte, ich bin sozusagen im Zentrum des Fortschritts und innerhalb von 10 Tagen war alles weg. Der Support der VCs war weg. Wir mussten einfach unser Büro zumachen, weil wir auch nicht in die Stadt rein konnten und so weiter. So, dann war ich, dann bin ich komplett in eine neue Industrie. Also vorher waren die Seiten voll von Leuten, die Internetmenschen gesucht haben. Und danach war das Schlimmste 2 Sachen. Eigentlich natürlich die Unsicherheit mit dem Geld war wirklich schlimm, auch hart für die Familie. Das war eine unglaubliche Zeit. Dann war es aber so, dass dieses Selbstwertgefühl, dass man sagt, wieso, ich war doch eigentlich gerade King of the Kotelett, sozusagen, also wo ich bin, ist vorne. Und auf einmal muss man sich ganz hinten anstellen, weil es gab 0 Menschen, die sich für solche Jobs interessiert haben. Dann habe ich durch einen Freund komplett die Industrie gewechselt, war 2 Jahre und habe ein Ice Cream Franchise aufgebaut für eine europäische Firma, weil die sagen, ja, es gab da jetzt zwar eine Krise und Internet und so weiter, aber wir sind Ice Cream geht immer. Und dann habe ich einfach die komplette Industrie gewechselt, habe für die sozusagen das Geschäft aufgebaut, Franchise, Verträge, Produktion, alles aufgebaut. War spaßig. Zum Glück war es Eiscreme, wo man Lust zu hat. Hätte auch was ganz anderes sein können. Aber diese Art von Learning, dass man da durchgeht durch so eine Krise, überhaupt nicht weiß, was Sache ist. Ich bin mit den letzten, 700 € auf dem Konto und habe ich mir für einen Flug nach Mallorca, habe dann den Vertrag gemacht mit denen und wirklich alles auf eine Karte gesetzt, weil als ich dann wiedergekommen bin, dann konnten wir zum Glück weitermachen. Aber eigentlich war dann alles, oh, jetzt musst du umziehen und wie kann man das überhaupt bezahlen? Und. Also sehr crazy. Und wenn man das aber einmal durchlaufen hat, dann hat man hoffentlich ein bisschen Learning und weiß, okay, diese Krisen können kommen. Und dann gibt es natürlich darum, okay, wie kann ich mich einmal finanziell absichern? Aber auf der anderen Seite, ich glaube, das viel größere Thema, was wir ja auch merken in Zeiten von Burnout und Depression und so weiter, ist einmal, wie kann ich mich gerade auch als Entrepreneur eigentlich so widerstandsfähig machen oder fit bleiben, sagen, okay, das liegt in meinem Kopf, ich kann 4 Wochen die Bettdecke über dem Kopf ziehen, was ich echt, ehrlich gesagt, vor 3 Wochen auch am liebsten gemacht hätte. Das habe ich auch 1,5 Tage gemacht, aber danach muss man sich einfach zusammenreißen und sagen, okay, es geht weiter. Und da helfen auch neue Art von Arbeiten. Man geht in sein Netzwerk rein und guckt, mit wem kann man gerade was machen, wer sind die Gewinner in einer Krise und wie kann man sich da vielleicht arrangieren, wo kann man mithelfen, dass man auch geistig beweglich ist. Und dann kommt hoffentlich dann auch nach und nach kommt jetzt wieder weiter. Aber man muss einfach vorbereitet sein, sich auch flexibel auf ganz neue Sachen einzurichten. Und das ist die härteste Prüfung, glaube ich, die man so haben kann im Leben.
Ich finde immer, das ist ja fast 20 Jahre her. Und wenn du das so erzählst, ist auch bei mir so derart hart präsent, dass ich weiß noch genau, was ich da damals gemacht habe. Das ist schon auch, war auch echt epochal.
Ja.
Und wenn man sich dann heute vorstellt, dass, glaube ich, heute am Tag fast so viele Menschen in New York gerade sterben, wie damals.
Genau.
Das ist ja nochmal
Steigerung, auf jeden Fall.
Aber was du so beschrieben hast und was so die Auswirkungen sind, das ist eigentlich das Gleiche, was ich auch erlebt habe. Dass von heute auf morgen auf einmal einfach Jobs abgesagt sind. Ne? Die Leute auch sagen, ich will da mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben.
Ja? Genau.
Und wo ich aber denke, hey, wir machen genau, Digitalisierung ist da genau das, was ihr jetzt braucht, Leute.
Genau.
Und die sagen, nee, kein Geld ausgeben, alles so.
Ja, und das zehrt eben am Selbstvertrauen, ne? Dass du eigentlich sagst, wieso, ich war doch gestern, alles war super und das ist genau die Industrie, die jetzt vorne ist und auf einmal gehen eigene in eine Bremsung. Ich weiß nicht, wie erlebst du es jetzt heute? Glaubst du, dass digital gewinnt oder?
Na, ich glaube, digital hat ja schon gewonnen. Ja. Ne? Das muss man so ein bisschen, ich sag mal, so postrationalisieren.
Mhm.
Ich kenne viele Leute, die sozusagen zwangsdigitalisiert wurden in den letzten 4 Wochen.
Ja.
Ja, weil ich glaube, die wissen gar nicht, was sie da getan haben. Also ich renne seit in den letzten 2-3 Jahren immer rum und sage den Leuten, pass auf, ihr müsst agiler werden, baut doch mal ein MVP, probiert doch mal aus, ob das funktioniert.
Mhm.
Und heute habe ich mein kleines Restaurant oder die Lieferservice werden und mein Café, das jetzt Blumen, die bauen auf einmal kleine MVPs auf, die testen Sachen aus, die lernen innerhalb kürzester Zeit. Und manchmal möchte ich mich da hinstellen und sagen, hallo, guck mal, das ihr macht, das ist richtig cool, das machen sogar die ganzen Großen.
Ja, genau.
Aber sie nehmen es gar nicht so richtig wahr, ne? Die sehen den Überlebenskampf.
Das passt übrigens zu einer kleinen Plattform, die wir gerade gebaut haben. Die heißt innovationfornow.de Und das heißt, wir haben zusammen mit einem Partner von uns, Wirecard, haben wir wirklich auch überlegt, oh Mann, was machen wir denn jetzt und wie geht's weiter? Und dann haben wir einfach festgestellt, im Gespräch, eher so zufällig, es gibt jetzt plötzlich hier ein Angebot von der, was nicht, von der Bundesregierung über Funding. Dann gibt's aber bei LinkedIn, hast du schon gesehen, die haben, was nicht, Jägermeister sagt, wir produzieren jetzt 50.000 Liter von Hand Sanitizer. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das, weißt du.
Ich glaube, Desinfektionsmittel.
Ja, genau, Desinfektionsmittel. Das ist das Wort, das ist richtig. Und genau, und dann gibt es aber auch, wie gesagt, Wirecard zum Beispiel, die haben dann ein Angebot, Mensch, du kannst jetzt innerhalb von 3 Klicks und das kostet jetzt auch 6 Monate nichts, kannst du jetzt so einen Shop machen. Und gerade Menschen, die sagen, ja, ich will doch jetzt einfach die Pullover in meinem kleinen Fashionladen oder ich will meine Getränke, die hier noch stehen, irgendwie verkaufen, aber ich habe doch mir eigentlich vorher keine Sorgen gemacht um E-Commerce und ich will jetzt auch nicht das bei einem großen amerikanischen mit dem A ausliefern lassen, sondern was kann ich denn jetzt machen? Und Sohnemann, kannst du mir bitte eine Website bauen? Ich glaube, ich brauche sowas. Ja. Naja, und da gibt es ganz viele Hilfsangebote und wir haben einfach gesagt, lass uns das mal bündeln. Versuchen aus unserem Netzwerk, SAP ist auch noch mit dabei und andere, man sieht irgendwie bei der Telekom zum Beispiel gibt es 10 Gigabyte mehr Datenspeicher. Also die Firmen haben ja geholfen. Die einen haben erstmal geholfen mit Masken bauen oder wir sehen das ja jeden Tag im Fernsehen oder online, welche Art von entweder Hilfsaktionen es gibt oder wo es besondere Angebote gibt. Und dafür haben wir einfach gesagt, Mensch, das bündeln wir und da können sich dann Menschen irgendwie finden, also sozusagen B2B. Also gerade, wir wissen, jetzt ist ganz viel wichtig natürlich, dass wir den Menschen helfen, die jetzt wirklich medizinisch unterwegs sind. Wir müssen Maskensicherheit, all solche Sachen machen. Aber wir müssen ja auch wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen. Und da wollten wir einfach so eine Brücke bilden. Und das war jetzt auch ein schönes Projekt, was wir launchen konnten. Da haben wir jetzt gerade einen Partner für die Schweiz gefunden. Also es gibt es jetzt in der Schweizer Version, eine internationale Version, eine deutsche Version. Und das ist eigentlich ganz schön, dass man eigentlich aus einer Community und einer schnellen Idee auch, sagen wir mal, was schnell bauen kann. Und das ist vielleicht auch ein Moonshot-Thinking, dass man einfach jetzt nicht sagt, ah, das ist nicht unser Business. Nein, ist nicht. Aber jetzt für die nächsten paar Monate ist es einfach so, da können wir helfen. Und darüber kann man auch sich sozusagen im Netzwerk wieder engagieren und gegenseitig Bälle zu spielen. Und ich glaube, das ist so auch für mich eines der größten Learnings. Also das, was immer bleibt und das, was man am meisten pflegen muss, ist einfach sein Netzwerk. Ob das Kunden, Partner sind, Freunde, Familie, Nachbarn. Wie bewege ich mich eigentlich? Kann ich auf Menschen zugehen und kann ich mich bei solchen harten Zeiten entweder melden und nach Hilfe fragen oder aber mich auf Leute verlassen? Und das ist, glaube ich, das jeweils, was für mich in so einer Situation, wie wir jetzt haben, eigentlich das Wichtigste ist. Also der menschliche Faktor ist das, was uns letztendlich durch solche Krisen auch durchbringt. Obwohl wir in Technik leben und Technik sicherlich einen der tragenden vielleicht Werkzeuge sind, die uns auch wieder herauskatapultieren. Letztendlich ist der menschliche Faktor doch das, was uns auch zusammenbringt und zusammenhält.
Das erlebe ich aber genauso. Also ich glaube, die Leute echt solidarisch sind, ne? Und nicht so aufgesetzt, ne? Sondern ja, dass wirklich die Leute wirklich an den Stellen helfen wollen. Und ist ja fast schon verpönt ist, wenn man da tatsächlich irgendwie aus der Krise Business machen will. Ja, genau. Wobei ich das durchaus ja auch, ich finde das ja auch, also in einem gewissen Maße auch völlig legitim. Weil irgendeiner muss ja weitermachen.
Ja, weitermachen müssen wir auf jeden Fall.
Wird mal, weil das Thema Resilienz hat es ja eben schon mal angerissen und auch gesagt, so gerade, man wünscht es ja eigentlich keinem, dass man sowas erstmal durchmachen muss, um das sozusagen mal gespürt und erlebt zu haben, wie man damit umgeht. Was glaubst denn du? Also ich habe so das Gefühl, es gibt so Unternehmen, die einfach jetzt den Kopf in den Sand stecken. Ich sage mal, dieses Schildkröt-Phänomen, ja, die ziehen jetzt alles ein und bleiben mit ihrem Panzer dann irgendwie liegen. Da passiert ihnen zwar nichts, aber die kommen auch nicht voran.
Ja.
Und ich glaube, es gibt andere, die, ne, was wir gerade auch schon so angedeutet haben, die so Action, ne, Action required. Der Benedikt Herles mal geschrieben. Was glaubst du, was ist denn so ein gutes Mindset für eine gute Resilienz?
Also, naja, das Thema, wie kann ich mich auf Krisen vorbereiten? Ich habe mir immer so ein schönes, oder für, was mich, wenn ich so ein Bild vor Augen habe, ist das so Muhammad Ali, der so dance like a butterfly, sting like a bee. Also eigentlich muss man als Organisation, als Team oder als Firma sich doch so aufstellen, dass man weiß nicht genau, wo die Schläge herkommen. Also ich muss ein bisschen tänzeln können, ich muss abwehren können, bevor ich sozusagen meinen Weg nach draußen mache, also in dem Fall vielleicht ein Boxer schlägt, aber ich habe ein Produkt, was ich anbiete und so weiter, muss mich ja auch im Markt orientieren. Ich gucke links und rechts, ich habe meine Augen offen und ich glaube, das gehört eigentlich so dazu, zu dieser Zukunftsfähigkeit, Resilienz, dass man tatsächlich sagt, okay, ich bin vorbereitet auf das Schlimmste oder ich bin offen für Sachen, die negativ sind, aber ich muss eigentlich ja eine Kraft entwickeln, die nach vorne geht. Also ich glaube, es gibt bestimmt Schildkröten, wie wir wissen, die 200 Jahre alt werden mit so einer Mentalität und sagt, ich fliege unterm Radar, ich gehe einfach dann in Sachen, wenn die Sonne scheint oder wenn es regnet, nicht raus. Aber ich glaube, dass es sicherlich innerhalb diesen Krisensituationen, wir wissen, das Wirtschaftswunder ist eben nach dem Krieg passiert, weil man weiß, okay, jetzt du warst an der Basis, es wurde nach der schwarzen Pest und nach all solchen Krisen gibt es Gewinner und es gibt Verlierer und man möchte einfach ja zu den Gewinnern gehören und eine Perspektive aufbauen. Und dafür muss man sich, glaube ich, schon auch vorstellen, okay, wie komme ich jetzt schnell, spontan raus? Aber in welcher Welt werden wir denn leben in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Was sind die neuen Sachen, die uns weiterbringen? Was braucht die Menschheit jetzt? Was brauchen Betriebe jetzt? Was brauchen andere Firmen? Was brauchen meine Kunden? Und wie können wir in einer Welt leben oder dazu beitragen, dass diese Welt eben sich trotzdem noch positiv verändert? Also ich glaube, ich weiß nicht, jetzt gerade gab es einen ganz tollen Artikel von Diana Kinnert, die Autorin ist und auch in der Politikszene sozusagen mitspielt, die eben wie einige andere auch Ursula von der Leyen, EU-Kommission und so, die jetzt eben sagen, naja, wir müssen jetzt den Green New Deal weiter durchziehen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Wirtschaft wieder aufstellen, dann ist es doch eigentlich vielleicht sogar noch angebrachter, wenn es um Investitionen geht, Zukunftssicherung und neue Investitionsrettungspakete, dass wir nicht unbedingt alle alten Industrien sterben lassen, aber dass wir die nicht so über, dass wir eher die guten und die fortschrittlichen Industrien, Innovationen und Startups, Entrepreneure, Unternehmer fördern, die uns einfach auch in die nächste, ins nächste Jahrzehnt katapultieren. Und dazu gehören meiner Meinung nach ganz klar die nachhaltigen Lösungen, ob das Filter-Startups für Berechnung von Klimadaten oder aber andere Lösungen sind. Ich glaube, das ist das, was jetzt auch geboten ist, dass man tatsächlich immer guckt, Zukunftsfähigkeit passt zur Widerstandsfähigkeit. Einmal gucken, was ist meine Downside, aber auch, wo geht jetzt die Reise hin und was ist das, was kommt und wo kann ich da eine Rolle spielen.
Was würdest du sagen, wenn jetzt ein Unternehmen vielleicht so einfach an dieser Stelle jetzt drüber nachdenkt, zu sagen, okay, jetzt ist was Epochales passiert, kann das vielleicht ein Wendepunkt in unserer, also wenn ich jetzt von etablierten Unternehmen, ja, von reifen Unternehmen spreche, könntest du denen vielleicht so eine Art Waschzettel mitgeben, wie man vielleicht jetzt innovativ werden kann, was man vielleicht irgendwie machen kann, was man vielleicht auch jahrelang schon vor sich hergeschoben hat. Ich meine, du beschäftigst dich ja viel mit Innovation und, mhm, und Innovationsmanagement. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, guck doch mal jetzt da und da drauf, jetzt, wenn ihr jetzt eh schon Zeit habt, mal innezuhalten und drauf zu gucken?
Ich glaube, man muss für sich selber einfach seinen Kompass neu legen und sagen, so, wenn wir jetzt, vielleicht eine Übung, wenn man jetzt neu gründen würde, was sind die Sachen, auf die man jetzt setzen würde? Nicht nur unbedingt natürlich, welche Art von Bestandteilen und Know-how hat man jetzt schon, was man rüberrettet, sondern einfach, was würde man jetzt machen? Und so ein bisschen Innovation at the Edge, also eigentlich, selbst wenn man so ein Stammgeschäft hat, man kann das ja mit Apple vergleichen und die haben an der Lisa gebaut und hatten Apple II und trotzdem haben sie irgendwie so ein kleines Geheimoffice gehabt, wo sie eben den Macintosh entwickelt haben und der wurde daher der Gewinner, weil sie einfach bestimmte alte Systeme vielleicht nicht mehr benutzt haben, sondern alles auf neu und Innovation und Reset gedrückt haben. Oder genauso wie ein iPhone obwohl ein, weiß nicht, attraktives, gutes Unternehmen war, was tolle Computer gebaut hat, plötzlich kamen die mit the next big thing. Also man sollte sich schon überlegen, was ist da, wo ich jetzt bin, möglich? Was ist the next big thing? Gibt es jetzt eine Möglichkeit, wo ich mich selber als Unternehmer vielleicht neu orientieren muss? Auch harte Schnitte jetzt schon gemacht habe vielleicht, wegen Kurzarbeit und so weiter. Wie kann ich das als Reset benutzen, um vielleicht neue Impulse zu setzen? Und ich glaube, gerade in dieser Zeit geht es darum, auch neue Netzwerke, neue Themen, neue Innovations-Ökosysteme aufzubauen. Und gerade vielleicht auch als Schlüsselsatz, also Ökosysteme, das vielleicht muss ich alles gar nicht selber machen. Wie überprüfe ich meine Lieferketten, die vielleicht auch zu lang sind, weil sie jetzt über Seewege gehen oder über Flugtransporte oder aus China kommen und so weiter. Wie können wir Sachen kürzer machen, trotzdem flexibler? Vielleicht sind auch neue Arten von Businessmodellen, wie also eine Collective, genossenschaftliche Modelle und so weiter. Ich glaube, da kann man, sollte man jetzt durchaus, wenn man ein bisschen Zeit hat, ich ehrlich gesagt habe gar keine Zeit, weil ich ja auch dabei bin, uns neu zu erfinden und zu gucken, wie können wir uns aufstellen. Ich bewundere immer die, die sagen, Mensch, jetzt lese ich die ganzen Bücher und so weiter. Sicherlich nicht nur Zuckerschlecken, wenn man viel Zeit hat. Aber ich glaube, es ist jetzt eben genau die Zeit, vielleicht noch 2 Wochen, bis der 3. Mai kommt und es wieder aus dem Lockdown rausgeht, zu sagen, okay, wenn ich aus dem Lockdown rausgehe, brauchen wir eine Message, wir brauchen irgendwas, was positiv nach vorne geht, was die Menschen wieder an den Schreibtisch ja auch lockt. Und dann tatsächlich sich sagen, okay, wie, mit welcher neuen Aufstellung will ich welches neue Thema besetzen und dann nach und nach das, was ich bis jetzt gemacht habe, vielleicht in diese Richtung führen. Und sicherlich kann man nicht seine ganze Mannschaft, wenn man da jetzt 200, 2000 oder 20.000 Menschen hat, die kann man nicht sofort von heute auf morgen umbiegen. Aber ich glaube, auch wenn man da zeigt, nee, wir nehmen jetzt von 2.000 Menschen, nehmen wir jetzt 20 und die setzen wir auf ein neues Thema und wir gucken, ob wir da schnell eine Traction und neues Produkt oder sowas aufbauen können, was sich in dieser Zeit dann jetzt eben behaupten kann. Und das kann dann vielleicht die anderen 1880 Menschen inspirieren oder aber auch dann vielleicht mitziehen. So, das ist alles leicht gesagt, aber ich glaube, jetzt ist die Zeit, sich tatsächlich solche Fragen zu stellen und sagen, bin ich eben beweglich genug? Welche Teile in meinem Unternehmen oder in meiner Aufgabe ist so, dass ich auf die setzen kann, weil die scheint jetzt genau das zu sein, was die Menschen brauchen und da sozusagen da rein zu investieren.
Ich stelle immer meinen Gästen so zum Abschluss so eine Frage und die finde ich jetzt bei dir besonders spannend. Thomas Hawkes heißt der hat ja, fand ich einen ganz schönen Artikel geschrieben über diesen, so was bleibt. Ne? Also ja. Jetzt Weihnachten treffen wir uns irgendwie wieder und wir gucken zurück. Genau. Ja. Was hast du schon drüber nachgedacht? Was glaubst du, was bleibt? Was bleibt vielleicht auch Gutes oder was wird schlechter, was wird besser?
Ich hoffe, das bleibt, dass wir uns noch mehr Gedanken machen über Sinnhaftigkeit. Also dass gerade das, was zum Beispiel die Millennials und Fridays for Future und auch Töchter, die ich habe, meine Töchter in dem Alter, sich einfach fragen und auch die Werte, die uns teilweise Älteren, ja, weiß nicht, Auto, Besitz und so weiter, da wird alles schon, glaube ich, hinterfragt. Ich glaube, man sieht es ja an der Konsumverhalten. Ja, man kann sich jetzt nicht jede Woche einen neuen gelben Pullover kaufen. Das ist natürlich hart in der Kette bis hin nach Bangladesch, wo, wenn keine Aufträge mehr da sind, das hat sicherlich massive Auswirkungen. Aber ich glaube, wenn man tatsächlich diese Art von sinnstiftende, wertschätzende und nennen wir es mal Purpose, Einstellung behält und das tatsächlich auch weiter transferiert, weil ich glaube, das ist das, was uns auch mehr bewegen wird. Das, so wie wir bis jetzt gelebt haben, geht es nicht weiter. Wir werden auch diese Zeit lange nicht erleben und es wird auf jeden Fall neu. Es wird nicht, when are we going back to normal? No, it's the new normal. Es wird was Neues sein. Und ich glaube, da müssen wir uns alle offen einstellen drauf und dieses, hoffe ich, diese Art von Einstellung, dass wir ein bisschen langsamer werden, Sachen ein bisschen länger nachdenken können, länger drüber nachdenken können und nicht ständig hektisch sind. Ich hoffe, dass das bleibt.
Du hast gerade nochmal Purpose angesprochen. Eigentlich war es ein schönes Schlusswort, aber ich finde, an der Stelle würde ich gerne noch einmal noch kurz nochmal zurück, weil ich glaube halt auch, wenn die Leute sich vielleicht einfach auch jetzt in dieser Zeit einfach mal Gedanken darüber machen, warum sie das tun, was sie tun.
Ja.
Das, glaube ich, führt vielleicht auch dazu, dann nochmal drüber nachzudenken, ob das, was sie tatsächlich faktisch tun, tatsächlich damit überhaupt noch übereinstimmt. Und ich glaube, alle, die davon getrieben sind, ihren Purpose zu erfüllen, die sind, glaube ich, auch resilienter, ne? Weil genau. Sie einfach dann sagen, die Rahmenbedingungen sind mir egal, was da passiert, wurscht, Hauptsache ich kann das tun, was ich will, ja? Oder was mein Purpose ist. Und ich habe so das Gefühl, dass das auch so ein bisschen ist, was gerade so ein bisschen durchsickert, dass die Leute sich viel mehr Gedanken darüber machen, ob das eigentlich noch so alles so in ihrem Sinn ist, was sie da gerade wirklich tun.
Ja. Das glaube ich auch. Also wenn wir da weitermachen können alle und wenn wir das übereinander legen, wenn mein persönlicher Purpose mit dem übereinander legen kann oder übereinander geht, was eine Firma macht oder wo wir als Unternehmen gemeinsam hinwollen, dann können wir nur stärker werden. Und wenn ein Unternehmen jetzt nämlich sich da neu aufstellt und das auch definiert und das als Kultur nach innen trägt, dann sind die Produkte eigentlich egal. Hauptsache, man hat ein Ziel, was auch Menschen verstehen und dem folgen können, dann haben alle auch viel mehr sozusagen Energie, daran zu arbeiten und auch selber viel mehr Resilienz, um solche harten Zeiten zu überstehen.
Lieber Harald, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast ja selber schon gesagt, du bist ja auch sehr, sehr busy und trotzdem an einem sonnigen Freitagabend in Hamburg und hier im schönen Mainz. Ich fand es extrem spannend. Ich bin echt baff, wenn ich immer höre, was du alles schon so gemacht hast. Hut ab. Ich werde weiterhin Argus-Augen verfolgen, was ihr so treibt.
Wir machen es einfach weiter in einem halben Jahr und gucken, wo wir dann stehen.
Okay, gerne. Ich nagel dich drauf fest.
Alles klar. Danke, lieber Oliver.
Alles klar. Ja, liebe Freunde des digitalen Sofas, das war's heute mit unserer Spezialfolge mit Harald Neidhardt zum Thema Zukunft, Resilienz. Wie gehe ich in der Krise auch mit Innovationen um? Wir packen alle Sachen, die Harald erwähnt hat, das waren eine Menge Sachen, packen wir in die Shownotes und dann könnt ihr das nochmal alles nachlesen. Da packen wir die Links rein. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, abonniert unser Format und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Harald, dir alles Gute nach Hamburg. Bleib bitte gesund. Viel Erfolg weiterhin, auch dass du wirtschaftlich gut durch die Krise kommst. Bis in einem halben Jahr. Ne?
Danke dir, Oliver, und danke den Hörern.
Alles klar. Tschüss.
Ciao.